Die Veränderung der Herz-Kranzgefäße ist zunächst symptomlos, also ohne dass der Patient irgendetwas merkt, Brustkorbenge oder Luftnot. Mittlerweile weiß man aber, dass das Belastungs-EKG nicht geeignet ist zum Ein- oder Ausschluss einer koronaren Herzerkrankung. Und die CT-Technik ist mittlerweile so vorangeschritten, dass man die Qualität eines Herzkatheters durch das CT hat und teilweise noch darüber hinausgehend sehr genau analysieren kann, wie die Plaklast ist.
Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Einem Herzinfarkt geht fast immer eine zunehmende Verengung eines oder mehrerer Herzkranzgefäße voraus, bis dann plötzlich die Blut- und Sauerstoffversorgung des Herzens so stark unterbrochen wird, dass die Folgen für den Herzmuskel verheerend sind. Dieser krankmachende Prozess der koronaren Herzkrankheit, kurz KHK, beginnt meist schleichend und kann lange unbemerkt bleiben. Wie also können solche Verengungen frühzeitig erkannt und so vielleicht einem Herzinfarkt vorgebeugt werden? Aktuell viel diskutiert wird in diesem Zusammenhang über die Computertomographie Koronarangiographie, kurz CCTA, als bildgebendes Verfahren zum Nachweis. Über Möglichkeiten und Grenzen dieser spannenden Diagnostik spreche ich daher nun mit dem Kardiologen Professor Thomas Vogtländer. Hallo Professor Vogtländer, schön, dass wir über dieses spannende Thema gemeinsam sprechen und es näher beleuchten können.
Hallo Frau Ney, ich freue mich auch sehr, sehr wichtiges Thema.
Professor Vogtländer ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung und Klinikdirektor am Agaplesion-Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt am Main. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Vogtländer, wenn unsere Herzkranzgefäße Schaden nehmen durch eben Einlagerungen, dann sprechen die Mediziner von der koronaren Herzkrankheit. Die KHK gehört zu den häufigsten und folgenschwersten Herzerkrankungen und doch offenbar fällt sie oft erst spät auf. Warum ist das eigentlich so?
Ja, den Veränderungen der Kranzgefäße gehen ja lange Veränderungen voraus. Über viele Jahrzehnte verändern sich die Herzkranzgefäße bei Vorliegen von entsprechenden Risikofaktoren. Und die Veränderung der Herzkranzgefäße ist zunächst symptomlos, also ohne dass der Patient irgendetwas merkt, Brustkorbenge oder Luftnot. Und erst ganz am Ende, wenn die Kranzgefäße ganz erheblich verändert sind, dann merkt man Symptome wie Luftnot, Brustkorbenge oder dergleichen.
Sind wir denn eigentlich in Deutschland tendenziell zu spät dran mit der Diagnosestellung einer KHK?
Das ist schwierig zu sagen im Gesamtkontext, weil das Wichtigste ist bei den ganzen Erkrankungsmodalitäten, die mit den Kranzgefäßen zusammenhängen, die Prävention, weil es so klar auch Risikofaktoren abhängig ist. Klar, es sind auch genetische Faktoren, die eine Rolle spielen. Das heißt, wir sind eigentlich eher zu spät dran mit der Analyse der Risikofaktoren des Einzelnen für die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung. Dann die Diagnose selbst, wenn die koronare Herzerkrankung vorliegt und die Prävention vielleicht nicht funktioniert hat oder der genetische Hintergrund zu stark ist, dann ist das in vielen Ländern recht ähnlich, wie das gemacht wird.
Wie wird denn eine KHK normalerweise heute festgestellt? Vor allem frühzeitig, nicht erst, wenn, Sie hatten es kurz erwähnt, diese starken Beschwerden in Form von Brustenge, also Angina pectoris, schon aufgetreten sind.
Ja, typischerweise ist der Patient beim Hausarzt oder beim Kardiologen und es wird gefragt, ob Beschwerden auftreten. Und die Beschwerden muss man als Arzt auch genauer erfragen, dass man sagt, haben Sie denn an Drücken auch bei stärkerer Anstrengung, wenn es bergauf geht mit Gepäck oder dergleichen mehr oder neu auftretende Luftnot oder diese Dinge. Häufig ist das nicht der Fall. Und dann muss man aufgrund der Konstellation der Risikofaktoren überlegen, ob eine koronare Herzerkrankung vorliegen könnte oder nicht. Und da wird es dann schwierig, wie man es analysiert, weil wir hatten früher immer so ein bisschen den Punkt, dass man einen Ultraschall macht. Der ist ja häufig unauffällig, wenn kein Infarkt aufgetreten ist. Und dann ein Belastungs-EKG. Und hat gesagt, Belastungs-EKG, okay, dann kann es nicht so schlimm sein. Mittlerweile weiß man aber, dass das Belastungs-EKG nicht geeignet ist zum Ein- oder Ausschluss einer koronaren Herzerkrankung. Das heißt, es fällt weg. Und es müssen alternative Methoden zur Erkennung einer koronaren Herzerkrankung eingesetzt werden.
Jetzt ist aber der Patient zunächst erstmal beim Hausarzt. Und wo bestehen da dann die Schwierigkeiten, dass der Patient dann vielleicht doch nicht weiter oder näher untersucht wird und man sich vielleicht vorschnell darauf verlässt, dass alles okay ist.
Ja, also wichtig ist die, um es nochmal zu sagen, die Anamnese, die Symptomanalyse. Wenn ein Symptom besteht, muss es abgeklärt werden. Wenn kein Symptom besteht, ist der nächste Schritt die Risikofaktorenanalyse, oder die ist ohnehin immer wichtig. Wenn gar kein Risikofaktor besteht, kann man das relativ entspannt sehen. Wenn aber ein Risikofaktor besteht, sollte man in Abhängigkeit von der Konstellation der Risikofaktoren, ob es nur einer ist oder mehrere sind, schon weitergehende Maßnahmen überlegen. Aber, und nochmal, das ist das Wichtigste, die Risikofaktoren behandeln. Das ist eigentlich auch von dem, sozusagen der Aufgabe des Hausarztes im Gespräch mit dem Patienten zu sagen, du hast den Risikofaktor, den müssen wir angehen, behandeln, damit sich nicht eine sozusagen problematische koronare Herzerkrankung entwickelt.
Und das wären vor allem, wenn ein Bluthochdruck vorliegt, erhöhte Blutfettwerte, Übergewicht, also wirklich das
Klassische. Die Klassiker eigentlich. Und trotzdem vielleicht da auch ein Wort dazu. Etwa 50% der Risikofaktoren sind durch Lebensstiländerungen beeinflussbar, 50% aber nicht. Das heißt, man muss schon ganz genau schauen, was bei dem Patienten los ist. Sie sagten es schon, Hochdruck ist der Killer Nummer eins, der muss gut eingestellt sein. Jeder kennt Patienten, die eigentlich alles richtig machen und trotzdem einen Bluthochdruck haben. Das ist auch eine starke genetische Komponente, Cholesterin genauso. Das heißt, das muss sehr differenziert gemacht werden und kann nicht so salopp gestaltet werden nach dem Motto, Sie müssen ein bisschen abnehmen und aufhören zu rauchen, dann wird die Welt wieder in Ordnung sein. Das ist nur die halbe Wahrheit.
Mhm. Wenn jetzt bislang der Verdacht auf eine KHK vorlag, dann galt als Standard oder als Goldstandard eine Herzkatheteruntersuchung. Jetzt gibt es aber auch sogar schon seit längerem ein nicht-invasives Verfahren, nämlich eben die Computertomographie. Und hier ist neu, dass diese CCTA nun auch außerhalb einer Klinik, also ambulant in der KHK-Diagnostik eingesetzt werden kann. Was bedeutet das denn nämlich jetzt in Zukunft konkret für die Herzpatienten?
Ja, die CT ist natürlich eine ganz tolle Entwicklung. Wir haben ein sogenanntes nicht-invasives Verfahren. Es wird ja nur Kontrastmittel durch die Vene gegeben. Anders als beim Herzkatheter, wo eine arterielle Punktion stattfindet. Und die CT-Technik ist mittlerweile so vorangeschritten, dass man die Qualität eines Herzkatheters durch das CT hat. Und teilweise noch darüber hinausgehend sehr genau analysieren kann, wie die Plaklast ist, wie wir sagen, also die Veränderung an den Kranzgefäßen, die ich bei der invasiven Koronarangiographie gar nicht so gut sehe. Und das ist insofern schön, weil die Methode ist nahezu ohne Risiko, mal abgesehen von ein bisschen Kontrastmittelnebenwirkung oder so. Sie hat keine Punktionsprobleme, wie das selten allerdings auch beim Herzkatheter ist. Und auch die Strahlenbelastung ist bei den modernen Geräten, das muss man immer eigentlich dazu sagen, man sollte die Untersuchung nur mit einem sehr modernen Gerät durchführen lassen, ist erstaunlich gering geworden durch die technische Weiterentwicklung.
Mhm. Wer trifft denn die Entscheidung, wann welcher Patient dafür in Frage kommt? Also sollte ja wahrscheinlich nicht jeder, wo man einfach mal denkt, lieber mal nachschauen.
Ja, das ist natürlich alles so ein bisschen im Fluss. Dadurch, dass die CT, diese ganz modernen CTs jetzt verfügbarer werden. Und es gibt eine klare Empfehlung bei niedriger und mittlerer Vortestwahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer koronaren Herzerkrankung. Das wird analysiert, indem man sozusagen wieder eine Risikofaktorenanalyse macht und sagt, der ist in einem bestimmten Alter, Alter per se ist schon ein Risikofaktor, hat vielleicht eine Hypercholesterinämie, hat einen Bluthochdruck, hat eine familiäre Disposition, sodass dann eine geringe bis mittlere Vortestwahrscheinlichkeit vorliegt. Man muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass nicht jeder ein CT bekommt, nach dem Motto, ich will es mal wissen. Mhm. Die idealtypische Situation ist natürlich, dass der Hausarzt sieht, da ist möglicherweise ein Problem. Und dann vor der Indikationsstellung zum CT auch der Kardiologe schon involviert wird, damit sozusagen da gleich die kardiologische Fachkompetenz mit im Spiel ist. Und aber noch viel wichtiger ist, dass das CT tatsächlich auch durch den Kardiologen beurteilt wird und durch den Kardiologen auch entschieden wird, wie man weiter vorgeht. Das ist ja das ganz Entscheidende. Irgendjemand, nämlich der Kardiologe in dem Fall, muss ja die Verantwortung für den Befund übernehmen. Das heißt, er muss dann sagen, wir lassen das so, ein paar Medikamente oder wir müssen eine Bypass-Operation überlegen, wir müssen Interventionen überlegen, dergleichen mehr. Dafür muss einer die Verantwortung übernehmen und das kann eigentlich nur der Kardiologe machen.
Also, dass man eigentlich schon im Vorfeld zusammenarbeitet und nicht, wie es manchmal tatsächlich bei Tests ist, jetzt haben wir ein Ergebnis und huch, was machen wir denn damit?
Ganz genau.
Wie sieht denn Ihrer Meinung nach am besten eine ordentliche KHK-Diagnostik aus mit Einbindung einer CCTA, damit der Patient nachher auch wirklich optimal versorgt wird und das Ergebnis der Befundung auch ihm wirklich hilft?
Ja, das eine ist ja sozusagen die Indikationsstellung zu untersuchen. Das ist schon wichtig. Die Durchführung der Untersuchung und die Befundung des CT-Datensatzes. Mhm. Und dann kommt ja eigentlich der wichtigste Schritt, dass jemand eine Diagnose stellt aufgrund der CT-Untersuchung, zum Beispiel eine hochgradige Verengung an einer problematischen Stelle. Und dieser Befund muss dem Patienten erläutert werden und es muss sich auch einer darum kümmern, dass der Befund realisiert wird und das weiter behandelt wird. Zum Beispiel, dass er zum Kardiologen geht, dass eine Intervention gemacht ist, dann Stent gesetzt wird. Also es kann nicht so sein, dass der Befund erstellt wird, ein Schreiben an den Hausarzt geht, nach dem Motto Empfehlung beim Kardiologen, Vorstellung beim Kardiologen und sich keiner darum kümmert, ob das wirklich passiert. Der Patient hatte das Problem, dass der Befund vielleicht beim Hausarzt gar nicht ankommt. Wenn er beim Hausarzt ankommt, ist er darauf angewiesen, dass der Hausarzt das realisiert, dass es da Mechanismen gibt.
Oder der nächste Termin ist vielleicht erst
viel später und beim Kardiologen ist vielleicht gar keine Chance, einen Termin zu bekommen. Mhm. Und dann wird ein Patient, den man eigentlich durch den Einsatz des CTs hätte neuerdings gut helfen können, hat dann nicht sozusagen oder kann die Früchte dieser frühen Diagnose gar nicht ernten, weil er sozusagen im Dickicht der Zuständigkeiten nicht richtig behandelt wurde. Deswegen nochmal, die Indikation ist wichtig, die sehr gute Durchführung der CT-Untersuchung ist wichtig, die exakte Befunderstellung ist wichtig, aber das Wichtigste ist, dass jemand sich kümmert und die Verantwortlichkeit für den Befund übernimmt und den Patienten leitet bis zur definitiven Therapie.
Und das ist im Augenblick nach dem aktuellen GBA-Beschluss noch so ein bisschen wackelig.
Das sind genau die Dinge, diese Schnittstellen sind nicht so ganz klar formuliert und der Terminus Verantwortlichkeit für den Befund, sich kümmern um den Befund bzw. um den Patient mit diesem Befund, die müssen von uns als Herzstiftung auch immer wieder neu adressiert werden, weil das ist für den Patienten letztlich das, was für ihn wichtig ist.
Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de. Und bei dieser CTTA, vielleicht können Sie ganz kurz nochmal den Ablauf, also was passiert da mit dem Patienten in der Klinik, worauf muss er sich einstellen und welche Aussagen lassen sich dann damit treffen, die vielleicht besser sind als das, was man bislang mit den anderen Standardverfahren erreichen konnte?
Ja, also der Unterschied ist ja zu den anderen Verfahren, die jenseits des Herzkatheters sind, dass diese immer versuchen, eine Minderdurchblutungssituation des Herzmuskels zu analysieren, zum Beispiel ein Stressechokardiogramm oder auch die Kernspintomographie mit der Perfusionsmessung oder das Myokardzintigramm. Das ist sozusagen ja ein Beweis der koronaren Herzerkrankung auf Umweg. Man sagt, okay, in dieser Untersuchung ist etwas nicht in Ordnung, weil das Herzkranzgefäß verengt sein muss. Mit dem CT bin ich einen Schritt weiter vorne. Ich analysiere das Herzkranzgefäß als ersten Schritt und bin sozusagen vor der Ischämie. Und das ist schon eine Änderung des Gesamtverständnisses der Erkrankung, weil man auch gesehen hat, dass die Plaque-Last, das Ausmaß von Stenosen insgesamt, teilweise auch ohne Ischämie, schon einen Risikofaktor darstellen. Und es ist ja so mittlerweile, Sie haben es ja schon gesagt, nicht nur in Kliniken, sondern das wird ja auch in großen Instituten, auch außerhalb von Kliniken angeboten, kann ja auch gut angeboten werden, weil es ohne großes Risiko durchgeführt werden kann. Das Risiko ist mehr die Falschbefundung, wenn sie durchgeführt wurde.
Und für den Patienten relativ schnell und mit vergleichsweise geringer Belastung auch verbunden.
Absolut. Also mit den modernen Geräten wird auch gar nicht mehr so groß die Anstrengung unternommen, die Herzfrequenz auf einen sehr niedrigen Wert zu senken, sondern die guten Geräte können auch bei Vorhofflimmern zum Beispiel oder bei höheren Herzfrequenzen sehr gute Bilder liefern. Die Untersuchung selbst dauert einige Minuten und es wird ein venöser Zugang gelegt, eine sogenannte Pornüle. Und es werden auch nicht so viele Milliliter Kontrastmittel mehr gegeben. Es sind nur noch 50 Milliliter, sodass die Untersuchung schon sehr patientenfreundlich mittlerweile gestaltet ist. Zumal auch die Strahlenbelastung rapide abgenommen hat mit der Einführung der neuen Geräte.
Also wenn ich das zusammenfassen kann, man verbindet die Hoffnung damit, dass es schon dafür den Patienten ist und dass man tatsächlich sehr früh eben die Strukturveränderung schon erkennen kann, noch bevor tatsächlich dann die Mangeldurchblutung zu Symptomen und Schäden geführt hat.
Ja. Ich sage immer zu meinen Patienten, wir sind vor der Welle und können reagieren. Man sieht teilweise in Kranzgefäßen schon beeindruckende Plaquevolumina bei offenkundig gesunden Menschen, kann dann aber sagen, durch die Erkenntnis dieses Ausmaß an Plaque, dass man zum Beispiel die Cholesterinsenkung, die LDL-Senkung viel strenger macht, als wenn man das nicht gewusst hätte. Also man kann auch mit dieser Information das Management der Risikofaktoren nochmal ganz hervorragend adjustieren.
Jetzt ist gerade bei diesem Argument der etwas schonenderen Behandlung mit der CCTA im Vergleich zum Herzkatheter trotzdem die Frage verbunden, das wird ja deswegen nicht ganz ad acta gelegt, das Verfahren. Also wann hat das eine Verfahren seinen Stellenwert und wann ist doch wichtig, dass eine invasive Herzkatheteruntersuchung erfolgt?
Ja klar, die ist sehr, sehr wichtig, weil der Herzkatheter hat ja immer die Option, direkt eine Intervention folgen zu lassen, was ja sehr häufig ist. Ein Herzkatheter ist immer die erste Wahl der Diagnostik, der invasive Herzkatheter beim Herzinfarkt. Da will man keine Zeit verlieren, da sind auch die Dinge meistens so klar, dass eine bedeutsame Herz-Kranz-Gefäß-Problematik vorliegt, dass die Indikation für die Durchführung einer invasiven Herzkatheteruntersuchung klar und unumstritten ist. Es gibt jetzt neue Guidelines für das sogenannte akute Koronarsyndrom. Das beinhaltet den ganz akuten Herzinfarkt, den sogenannten NSTEMI, das ist so eine Vorstufe eines sozusagen konventionellen Herzinfarktes, und sogenannte instabile Angina. Das sind Situationen, wo auch ein drohender Herzinfarkt besteht. Und da ist das CT erst ganz weit hinten bei den Diagnostika, sondern da empfiehlt man eigentlich bei all den drei genannten Entitäten, also echter Herzinfarkt, sogenannter STEMI, diese Vorstufe NSTEMI und diese Symptomatik, die darauf hindeutet, dass ein Herzinfarkt entstehen könnte. Bei diesen allen ist es so, dass man sagt, dass man doch am ehesten direkten Herzkatheter macht. Dennoch ist es so, dass man letztlich da auch eine gewisse Gestaltungsfreiheit hat. Wenn jetzt zum Beispiel ein sehr alter Patient ist oder der irgendwelche Zugangsprobleme hat, dass man den Herzkatheter nicht gut machen kann, hat man mit dem CT immer eine Option, individuell doch noch ein weiteres Diagnostikum anbieten zu können.
Jetzt haben wir diesen Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses GBA, dass diese CCTA-Leistung tatsächlich in der ambulanten Praxis durchgeführt werden kann und damit auch für Kassenpatienten leichter der Zugang da ist. Aber es müssen ja natürlich auch einige Qualitätsaspekte erfüllt werden. Das hat der GBA auch in diesen Beschluss mit aufgenommen. Was ist denn da besonders wichtig?
Ja, also wichtig ist die Qualität des CT-Gerätes. Das ist dann tatsächlich eine Technikfrage. Da ist jetzt ein sogenannter 64-Zeiler als unterste Grenze aufgenommen worden. Aus meiner Sicht ist das wahrscheinlich zu moderat in der Anforderung. Den wichtigen Sprung in der Gerätetechnik haben eigentlich Geräte gemacht, die sogenannten Dual-Source-Geräte oder jetzt die Photon-Counter. Also die Gerätequalität ist sehr entscheidend. Der GBA hat das relativ moderat gehalten, den Qualitätsanspruch ans Gerät. Und ansonsten kann das ein Radiologe durchführen. Eine ganz normale radiologische Praxis kann diese Untersuchung durchführen. Es soll ein Kontakt mit einem Kardiologen möglich sein. Das hat der GBA leider, wir finden das nicht so gut, nicht so sehr verpflichtend formuliert. Und es soll auch über das Ergebnis mit einem Kardiologen gesprochen werden können. Also das wurde sehr offen formuliert. Das finden wir als Herzstiftung auch nicht so gut, weil, es hat es ja vorher schon gesagt, es muss einen Arzt geben, der verantwortlich für den Befund ist. Und sonst, wie Sie es ja vorhin schon formuliert haben, ist der Befund in der Welt und keiner kümmert sich drum. Zumal das ja auch sehr zeitkritische Befunde sein können. Es gibt ja die sogenannte Hauptstammstenose, die ja zum plötzlichen Herztod führen kann oder auch Stenosen in proximalen Gefäßabschnitten. Wir alle wissen, dass der plötzliche Herztod 70.000 Leute im Jahr betrifft, davon 80% auf der Grundlage einer Herz-Kranz-Gefäß-Problematik. Es gibt natürlich entsprechende Befunde, die auch einen plötzlichen Herztod auslösen können.
Auch wenn Sie noch gar keine Beschwerden gemacht haben.
Ganz genau. Das ist ja das, sagen wir, Unfaire bei dieser Erkrankung, dass vermeintlich sportliche, gesunde Menschen auf einmal am Tennisplatz tot umfallen. Und hätte man da das vorher schon analysiert, hätte man möglicherweise einen Befund gesehen, den man hätte auch angehen können. Nur wenn man ihn gesehen hätte, muss sich einer darum kümmern, dass das auch alles passiert.
Woher weiß ich denn als Patient, an wen ich mich wende, dass ich den richtigen habe, wo ich dann gut aufgehoben bin und mein Befund dann auch wirklich ausgewertet wird.
Ja, also ich würde als Patient, das entwickelt sich ja jetzt erst alles, der Befund, der Beschluss ist ja relativ neu, würde ich schon nur Zentren oder mich auf Zentren konzentrieren, wo klar ist, dass das die Kardiologen involviert sind, dass eine kardiologische Expertise vor Ort ist und auch die Befundinterpretation sofort und adäquat durchgeführt werden kann. Es gibt ja zwei Seiten. Einmal, dass man sagt, es halt ein Befund und gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, der bespricht das mit Ihnen. Oder es gibt die Variante, dass derjenige, der die CT-Untersuchung macht, vielleicht nicht so erfahren ist, sagt, oh, da ist ein bisschen eine Veränderung, lassen Sie mal einen Herzkatheter machen. Das heißt, beide Seiten, also zu vorsichtig und zu salopp, müssen unbedingt verhindert werden.
Es gibt ja auch noch andere Punkte, die geklärt werden müssen. Der Beschluss des GBA ist zwar da, dass es Kassenleistung werden soll für die ambulante Therapie oder für die ambulante Diagnostik, aber es wurde auch gleichzeitig gesagt, erst im Herbst geht man davon aus, dass Patienten wirklich Zugang haben? Also was ist da eigentlich noch zu klären in der Zwischenzeit?
Ja, der aktuelle Stand ist der, dass Kassenpatienten bei manchen Kassen, gibt es so Sonderverträge mit entsprechenden Institutionen, die das dann durchführen. Und im Moment wird natürlich ausgehandelt, wie diese Vergütung für die Leistung ist. Und das ist auch ein Thema mit den Radiologen und den Krankenkassen, wie das vergütet wird. Also das ist jetzt die Philosophie ist anerkannt. Der GBA hat es geprüft und hat gesehen, das funktioniert mit dem CT, was ja vorher auch schon klar war. Und jetzt geht es an die Umsetzung, wie man sozusagen für die erwartbar große Zahl an Patienten, die dann CT bekommen soll, irgendwie eine Lösung findet, dass das für die Krankenkassen leistbar bleibt.
Mhm. Kosten wären vielleicht auch ein Stichwort. Man muss ja immer gegeneinander abwägen, den Nutzen, vielleicht eben frühzeitig Schäden erkennen zu können, Herzinfarkte, plötzlichen Herztod vermeiden zu können. Und man muss es auch sagen, das CCTA-Verfahren ist nicht gerade billig. Also wie kann man das den Nutzen abwägen, ohne dem Gesundheitssystem vielleicht eine Kostenexplosion aufs Auge zu drücken?
Ja, das wird ja häufig so geregelt, dass die CT-Leistung, wie viele andere Leistungen, in so ein gedeckeltes Budget eingepreist werden. Das heißt, die Krankenkassen zahlen Betrag X ohnehin und können den radiologischen Instituten sagen, okay, ihr könnt da auch ein Coronar-CT machen, aber das Geld bleibt sozusagen immer im Budget drin. Mhm. So läuft das normalerweise in der ambulanten KV-Medizin, sodass für die Kassen es so sein kann, dass es möglicherweise kostenneutral ist, wenn es in den Budgets bleibt. Ein Problem könnte sein, das weiß aber keiner, wie sich das so entwickelt, dass viele Radiologen sagen, oh, bin mir nicht so ganz sicher, lassen Sie mal einen Herzkatheter machen, den man früher vielleicht gar nicht gemacht hätte, dass sozusagen darüber dann neue Kosten entstehen.
Also nicht einen Herzkatheter, sondern einen CCTA machen.
Dass das CCTA von dem Radiologen gemacht wird und der guckt sich das an und sagt, oh, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, lassen Sie lieber nochmal einen Herzkatheter machen. Und darüber dann neue Kosten entstehen. Das weiß aber keiner so, wie sich das entwickeln wird, wie die Expertise auf der radiologischen Seite ist, das zu bewerten. Das muss man einfach jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt.
Also es wäre dann am Ende sogar eine Doppelbelastung für den Patienten.
Ja, manchmal ist es natürlich so, wenn das CT einen wichtigen Befund zeigt, dann braucht man einen Herzkatheter, ist ja klar. Auch um zum Beispiel Interventionen durchzuführen. Aber bei vielen Befunden, die auch mit viel Plaque im Kranzgefäßsystem sich darstellen, kann man sagen, wir brauchen keinen Herzkatheter. Nach dem Herzkatheter sind wir auch nicht schlauer, als wir es jetzt ohnehin sind. Und wir würden keine Bypass-Operation machen und keinen Stent setzen.
Ist denn im Bereich der CCTA-Technologie auch noch mehr zu erwarten? Sie haben schon gesagt, also man kommt mit weniger Kontrastmittel aus, die Strahlenbelastung hat sich reduziert. Wird auch in erwartbarer Zeit noch zusätzlich die Bildqualität vielleicht besser, wo man noch bessere oder eindeutigere Ergebnisse bekommen kann?
Also es ist ja jetzt der sogenannte Photon-Counter auf dem Markt. Das ist eine neue CT-Entwicklung, bei der sozusagen jedes einzelne Photon gezählt wird. Es gibt keine Umwege mehr über die klassische Darstellung von Röntgenstrahlen. Das heißt, es wird noch genauer, noch weniger Darstellung, noch weniger Strahlenbelastung. Und das Besondere an den neuen Systemen ist auch, dass man teilweise den Kalk, der ja häufig bei der Bildgebung auch stört, dass man den wegrechnen kann durch die neuen Geräte, durch die Möglichkeit des Photon-Countings. Also da ist seit ein, zwei Jahren ein Gerät zur Verfügung, was noch mal mehr die Dinge verbessert hat, die man bei den Dual-Source-Geräten schon hatte.
Und dann kommt vielleicht in Zukunft auch nochmal die künstliche Intelligenz mit ins Spiel. Denn gerade wenn es darum geht, wer kann besser bildgebende Befunde auswerten, setzt man ja heute schon zum Teil auf die künstliche Intelligenz. Wie sehen Sie das?
Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich bin der Meinung, dass auch weil die Datenmenge so riesig ist, die wir jetzt auch allein mit CT-Befunden jetzt schon haben, die künstliche Intelligenz durch diese Datenmenge schon sehr gute Befunde machen kann. Und wir bekommen ja schon sogenannte reformatierte Bilder von diesem riesen CT-Datensatz, wo sozusagen nur noch die Gefäße dargestellt sind, die auch heutzutage schon ganz hervorragend sind. Und es ist, glaube ich, in naher Zukunft so, dass man eine MTA benötigt, die den Zugang legt und mit dem Patienten redet, die Befundung selbst aber durch KI gemacht wird und der betreuende Arzt sozusagen nur den Befund, der da ist, in den Gesamtkontext des Patienten setzen muss und dann entscheiden muss, wie geht's weiter. Aber dass die Röntgenuntersuchung KI-gestützt weitestgehend abgeschlossen werden kann, das wird in naher Zukunft so sein, aus meiner Sicht.
Und gibt es auch noch andere Verfahren, die vielleicht in Konkurrenz zur CTA sich entwickeln könnten oder in Ergänzung, um eben diese KHK-Früherkennung noch weiter zu verbessern?
Die Früherkennung, da ist die CT eigentlich konkurrenzlos. Wir haben natürlich das Verfahren der Kernspintomographie, da denken Sie sicher dran. Dies insofern kommt von einer anderen Ecke. Da sehe ich ja zum Beispiel stille Infarkte bei der Kernspinanalyse des linksventrikulären Myokards, das ist des Herzmuskels. Und ich kann auch schauen, ob Plaque-Ansammlung in einer Ecke des Herzkranzgefäßes mit CT angegrafisch, vielleicht mittelgradiger Stenose, schon zu Durchblutungsproblemen führen. Das ist die Stärke der MRT zum Beispiel. Und die Erkennung von geringen Veränderungen im Herzmuskel, wie zum Beispiel stumme Infarkte. Oder auch, ist auch wichtig, wenn ein Patient Beschwerden hat, das CT vielleicht gar keinen schlimmen Befund zeigt und man weitere Beschwerden analysieren will, zum Beispiel eine Myokarditis oder eine andere Herzmuskelerkrankung. Und immer wenn es um den Herzmuskel geht, dann ist die MRT zum Beispiel sehr, sehr überlegen und kann sehr detailliert analysieren, was im Herzmuskel geschieht.
Also für jeden Bereich des Herzens sozusagen die spezifische Diagnostik.
Ja, die moderne Kardiologie arbeitet in der Tat mit dem Hochleistungs-CT-Gerät, also einem Dual-Source oder Photon-Counter und mit dem Hochleistungs-MRT-Gerät. Damit sind eine ganz große Menge an Erkrankungen schon analysierbar. Insbesondere die koronare Herzerkrankung kann eigentlich nicht massiv komplett analysiert werden. Und die Diagnostik kann dann nahezu abgeschlossen werden. Und es ist dann auf der Basis der Befunde von CT und MRT kann man eigentlich die Entscheidung für eine Therapie sehr gut treffen.
Manches, was wir jetzt besprochen haben, ist ja noch in die Zukunft gerichtet, aber ich würde ganz gern abschließend nochmal den Bogen dahin führen, was denn jeder von uns selber tun kann und vor allem, worauf er achten sollte, damit eine KHK frühzeitig festgestellt werden kann und nicht vielleicht erst als Zufallsbefund bei einem Arztbesuch. Also welche Warnsignale gibt es? Oder?
Ja, also wir hatten es vorhin ja schon gesprochen, in dem Moment, wo man Luftnot hat, die eben nicht erklärbar ist oder Brustkorbenge, Brennen in der Brust, nachts aufwacht mit Brustkorbschmerzen. Das sind alles so Dinge, da muss man sofort was unternehmen. Erstaunlicherweise ist das gar nicht mehr so häufig, weil wir sind schon viel, viel früher dran, als wir das vor 10, 20 Jahren waren. Was kann ich selbst tun? Auch eine Analyse sozusagen der eigenen Person. Habe ich in der Familie zum Beispiel Vater, Mutter, Geschwister, die einen Infarkt hatten, einen Stent hatten oder eine Bypass-Operation, dann habe ich per se schon eine höhere Gefahr, dass mir auch etwas passiert. Dann natürlich Bluthochdruck, wir hatten es ja schon gesagt, Cholesterin, so einfach das ist. Die fünf Hauptrisikofaktoren sind ja, ich nenne es einfach nochmal, Hochdruck, hohes Cholesterin, Zuckerkrankheit, familiäre Belastung und Rauchen natürlich. So, und wenn ich das alles analysiere, kann ich bei vieren der fünf etwas unternehmen, entweder Medikamente oder Lifestyle, um dieses Risikofaktorenprofil so anzugehen, dass ich wieder auf den Level eines desjenigen komme, der gar keinen Risikofaktor hat.
Und manches kann man ja wirklich relativ einfach selbst feststellen, messen, Blutdruck und dann eben vielleicht auch rechtzeitig nochmal in Kombination den Check-up beim Hausarzt auch wahrnehmen.
Ganz genau. Es liegt schon in der eigenen Hand, dass man selbst auch ein Bewusstsein hat. Das ist ja in dem Sinn noch keine Krankheit, sondern man ist ja in der präventiven Phase. Insofern ist das auch die Aufgabe eines jeden selbst zu analysieren, wo stehe ich. Und In der Tat ist der Lifestyle schon ein wichtiger Punkt, aber man 50% kommt man mit Lifestyle alleine eben nicht zurecht.
Nicht allein. Ja, vielen Dank, Professor Vogtländer, für Ihre wichtigen Erklärungen und auch die Einordnung der modernen KHK-Diagnostik.
Vielen Dank, Frau Ney. Es war wie immer sehr angenehm mit Ihnen.
Dankeschön. Was können wir als Impuls mitnehmen? Die chronische koronare Herzkrankheit infolge verkalkter, verengter Herzkranzgefäße, die ist hierzulande die häufigste Todesursache. Engstellend frühzeitig zu erkennen und auch die Art der vorhandenen Ablagerungen zu identifizieren, das ist wichtig, um Herzinfarkten vorzubeugen. Moderne bildgebende Diagnostik wie die CCTA kann dazu entscheidend beitragen. Doch, wir haben es gehört, auch wir selbst haben zumindest einiges selbst in der Hand. Nämlich durch eine herzgesunde Lebensweise mit regelmäßiger Bewegung und gesunder Ernährung. Und indem wir vorhandene Risiken, wie eben Bluthochdruck oder Diabetes, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie wollen mehr zu diesem Thema erfahren? Dann hören Sie regelmäßig unsere Podcast-Episoden und besuchen Sie die Website der Deutschen Herzstiftung unter herzstiftung.de. Ich sage für heute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.